Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hallo und willkommen zum Premium Leaders Podcast. Ich bin Mario Schmidt, heute wieder als Moderator und Host, hörbar am Start, zusammen mit einem Experten, der wie kaum ein anderes versteht, was Menschen und Marken wirklich unverwechselbar macht. Er ist der Identitätsentwickler, Positionierungsexperte, Autor, Fachmann für Leistung mit Sinn, Mitglied in einem internationalen Think Tank und Gründer von Spall Identity in Nürnberg. Hallo lieber Christopher Spall, herzlich willkommen.
Ja, hallo Mario, freut mich, dass ich da sein darf.
Julia, bleib mal gleich mal bei dem internationalen Think Tank. Was ist denn das? Du bist da Mitglied in einem großen, großen Gedankenpool, wo man sich austauschen kann. Wer ist da drin? Welche Rolle spielst du da?
Das ist für mich eine große Ehre, dabei zu sein. Die Medinke Group wurde vor über 20 Jahren gegründet und bringt ja, Fachprofessoren, Experten und natürlich auch Unternehmenslenker aus der ganzen Welt zusammen mit einer Fragestellung. Wie können wir sinnvolles Handeln in den Kern von Organisationen stellen? Und ich empfinde es als extreme Bereicherung, mich mit Fachexperten aus Neuseeland, Schweden, den Niederlanden und den USA auszutauschen, um Unterschiede kennenzulernen und dann aber auch diese Techniken und diese Ansätze wieder in unsere Arbeit hier in Deutschland, in Mitteleuropa einfließen zu lassen. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der die Unterschiedlichkeit liebt und der gern mit unterschiedlichen Menschen verbunden ist. Und ich empfinde auch unterschiedliche Kulturen als extrem reizvoll. Und deswegen ist es eine große Ehre, Teil des Think Tanks zu sein.
Wie seid ihr zusammengekommen? Habt ihr euch gefunden? Hat man dich gesucht oder hast du diesen Think Tank gesucht, weil der zu deiner Mission passt?
Ich wurde dazu eingeladen von meinem damaligen Buchpartner. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, Professor Holger Schmidt und ich, über die Frage, wie der Mensch seine Identität unverwechselbar auf den Punkt bringen kann. Und zwar ohne Marketing-Buzzwords. Ja. Das war eigentlich schon schwer genug. Und dann hat Holger mich gefragt, hättest du mal Lust, da einen Vortrag zu halten bei unserem Think Tank? Und habe ich gesagt, ja klar. Und dann frage ich, welches Thema soll es denn sein? Und dann sagt er, mich würde interessieren, wie die Identität des Menschen mit KI zusammenhängt. Identitätsentwicklung im KI-Zeitalter. Jetzt muss man wissen, das war 2019. Da haben wir alle noch nicht gewusst, was ChatGPT ist. Und ehrlich gesagt, ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Aber wir hatten gerade unser letztes Kapitel des Buches fertiggestellt. Ein kleiner Ausblick im Jahr 2019. Und das letzte Kapitel trug den Titel Personal Branding im Zeitalter von KI. Wir haben einen Ausblick gewagt, inwiefern sich das Thema Echtheit und das Thema klar Positionierung beziehen zu können als Mensch, inwieweit sich diese Qualitäten verändern in einer Zeit, in der Content reproduzierbar sein wird. Und diesen Ausblick gab es schon. Das heißt, wir waren recht früh dran mit dem Thema. Er hat mich dann gebeten, dazu einen Vortrag zu halten. Und ich habe dann vor diesen hochrangigen Experten dort auf Englisch gesprochen und habe dort das Thema präsentiert, was ich im Nachhinein als große Bereicherung fand, die Aufgabe machen zu dürfen. Und wusste gar nicht, dass ich dort vorspreche. Ich wusste nicht, dass das ein Casting ist, Mario. Ich dachte, ich bin da als Speaker eingeladen, ja. Und dann mache ich die Rede und dann war es das. Und auf dem Rückweg, ich war im ICE von Koblenz nach Nürnberg, weil das Think Tank-Treffen war zum ersten und einzigen Mal in Deutschland gewesen. Welch Glück. Musste nicht über die ganze Welt reisen. Und ich bin im ICE und dann ruft er mich an und sagt, Christopher, wir haben uns eben nochmal besprochen, wir würden uns freuen, wenn du unserem Think Tank beiwohnst. Und dann sage ich, du, super Idee, da denke ich mal drüber nach. Ich habe mich ja noch gar nicht damit beschäftigt gehabt, wer da wirklich drin ist und was das für ein faszinierender Laden ist. Ne? Ich war eigentlich planlos. Und dann sagt er, ja, denk nicht so lange drüber nach, weil wir nehmen nicht so viele auf. Dann sage ich, ja, wie viel nehmt ihr denn auf? Dann sage ich, ja, dieses Jahr haben wir noch keinen aufgenommen und letztes Jahr auch nicht. Sag ich, okay. Und nur, dass du das weißt, Christopher, ich habe dich vorgeschlagen. Und denk in Ruhe nochmal drüber nach, aber es wäre schon schön, wenn du diese Ehre schätzt. Dann habe ich nochmal gegoogelt, und zwar zu diesem Think Tank. Was macht eigentlich ein Think Tank? Wozu sind die da? Und dann habe ich verstanden, boah, das sind ja wirklich die besten Leute weltweit. Nicht nur intellektuell, sondern auch, was die soziale Kompetenz angeht und den Umgang mit Menschen. Das ist eine echte Bereicherung. Und dann habe ich erst mal angerufen, Holger hat mich entschuldigt, dass ich noch so planlos war und habe gesagt, ich bin dabei. Und so kam ich zum Think Tank der Medinke Group. Und das kann ich nur sagen, das war auch in der Corona-Zeit eine absolute Bereicherung, verbunden zu sein mit Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben Online-Meetings gemacht, wöchentlich, und haben uns abgedatet. Wie geht's euch in Schweden? Was macht ihr in Neuseeland? Wie sieht's aus in den Staaten? Wie ist es bei uns hier in Deutschland? Wir waren verbunden, gemeinsam verbunden und waren nicht isoliert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Qualität, die wir Menschen brauchen. Egal, ob es in einem Think Tank ist oder in einem Verein, in der Kirche oder in einem Unternehmen. Verbundenheit ist, glaube ich, ganz wichtig und tut uns gut.
Soweit ich weiß, seit über 15 Jahren arbeitest du ja mit Führungskräften, Teams und Organisationen daran, eben ihre echte Identität aufzudecken und in eine klare, substanzstarke Markenpersönlichkeit zu verwandeln. Was ist denn eigentlich der grundlegende Vorteil, eine Marke zu sein? Sind wir nicht alle sowieso Menschen, Typen, Persönlichkeiten? Was ist der Vorteil, zu wissen, über seine eigene Marke den richtigen Draht zu haben?
Das ist eine gute Frage. Im Grunde gibt es da mehrere Aspekte. Der wichtigste Aspekt, Mario, ist, wenn wir Entscheidungen treffen im Leben, egal ob das eine Einzelperson tut oder auch Organisationen, können wir die aus dem Bauch treffen. Wir können die treffen aus Nachahmung. Das sind die Unternehmen, die dem Wettbewerber hinterherlaufen. Das sind Persönlichkeiten, die immer irgendeinem anderen nacheifern, weil sie sich selbst nicht gefunden haben. Oder wir können diese Veränderung anstoßen aus einem inneren Kompass heraus. Und dieser innere Kompass, den nenne ich Identität. Ihn zu haben bedeutet, Sinn zu spüren im Alltag bei dem, was man tut. Klar zu wissen, was passt zu mir und was passt nicht zu mir. Langfristig Ziele verfolgen zu können, weil es Teil der eigenen DNA ist. Und natürlich auch eine klare Positionierung sich zu erarbeiten für die Außenwelt. So, und für wen ist das wichtig? Ist das nur wichtig für Schauspieler und Sportler? Oder ist das nicht auch wichtig für uns alle? Ich habe mich mit der Frage der Personenmarke angefangen auseinanderzusetzen, weil ich festen Fels überzeugt bin. Jeder von uns erbringt jeden Tag Leistungen. Und jeder von uns ist, so wie er ist, einzigartig. Aber ganz wenig von dieser Leistung und ganz wenig von dieser Einzigartigkeit wird geschätzt. Da wir diese Leistungen erbringen, sollten wir uns auch Mühe geben, diese Leistung so zu verdichten, dass sie für Dritte spürbar wird, dass daraus ein klares Profil entsteht, dass dadurch Facharbeiter besser gefragt sind, dass dadurch Führungskräfte ein klares Profil haben und auch einen klaren Führungskompass im Alltag, dass Unternehmer ein starkes Vorbild werden in Organisationen, an denen man sich anlehnen möchte, und dass Unternehmen als Ganzes natürlich auch eine Gemeinschaft, bei der man dabei sein will mit einem starken Wir-Gefühl und einer klaren Positionierung am Markt. Das sind die konkreten Nutzeneffekte von einer bewussten Identität.
Neben deiner Beratertätigkeit bist du ja auch Mitinitiator der Peak Performer Stiftung, einer gemeinnützigen Initiative unter der Schirmherrschaft von Biathlon-Ikone Magdalena Neuner, die Kindern und Jugendlichen spielerisch die Freude an Leistung und Spitzenkultur vermittelt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da steigen wir später nochmal tiefer ein. Mit Freude und nicht mit Druck mehr erreichen, gefällt mir aber so gut, dass ich das gerne an den Anfang stellen will. Wie ist denn hier das Grundprinzip?
Unser Motto ist Spiel, Spaß und echte Vorbilder. Die drei perfekten Zutaten für Lernen im Leben, oder? Also, wie haben wir als Kinder und Jugendliche gelernt? Indem wir Spaß hatten an einer Sache, mit Leidenschaft Neues ausprobiert hatten, und das findet man hauptsächlich im Spiel. Und wenn es dann noch ein paar gute Vorbilder gibt, die man achtet und zu denen man aufschaut, dann kann das anspornen. Es kann anspornen, die extra Meile zu gehen. Es kann anspornen, Widerstände zu überwinden und sich weiterzuentwickeln. Und genau diese Zutaten möchte ich gerne Kindern und Jugendlichen vermitteln. Ich bin ja zweifacher Vater und versuche zu Hause, so gut es geht, prägend zu sein. Aber ich glaube, wir haben so viele Kinder hier in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. Ich glaube, für alle Kids ist es heute wichtig und eigentlich zeitlos wichtig, ein klares Mindset zu haben. Wie kann ich eigentlich mit Spaß und Freude was erreichen? Ja, wir leben in einem Zeitalter, in dem die KI immer häufiger unser Leben bestimmt und dominiert. Und ich bin überzeugt, dass in Zukunft nur noch derjenige erfolgreich sein wird und auch relevant sein wird im Arbeitsmarkt, der Dinge aus einer inneren Motivation heraus macht und sie damit auch gut macht. Denn ich glaube, Durchschnittstätigkeiten werden wir effizienter über die KI und vielleicht zukünftig auch über Roboter gestalten können. Aber Menschen, die etwas aus einer inneren Motivation heraus mit viel Werf, mit viel Leidenschaft machen, mit Emotionen liefern, ich glaube, diese Menschen, die werden auch zukünftig gebraucht. Und deshalb möchte ich den Kindern diese Zutaten mitgeben, diese Werkzeuge mitgeben, damit sie ein gutes Leben führen können.
Also weg vom Müssen hin zum Wollen. Aber wie erreicht man es dann, dieses Umdenken, auch bei denen, die Verantwortung tragen gegenüber ihren Kindern, da anders zu handeln, das auch spielerisch diese Leistung zu fördern? Wie schafft man das? Hast du ein paar Tipps?
Das Umdenken entsteht dann, wenn wir nicht mehr den Erfolg der Leistung in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, sondern die Freude. Wenn ich über Freude am Leisten spreche, dann sehe ich wenige Eltern und weniger Unternehmer, die den Raum verlassen oder die Augen verdrehen. Ja. Aber wenn wir Leistung nur als Druck verstehen oder als Spitzenleistung, dann glaube ich, erreichen wir die meisten Menschen nicht mehr. Aber wenn wir das Thema beispielsweise mit der Frage starten, wann haben Sie zuletzt sich richtig erfüllt gefühlt, weil Sie etwas erreicht haben, zum Beispiel einen Berg bestiegen oder mit dem Fahrrad ein Ziel erreicht oder einen Menschen glücklich gemacht oder ein gutes Vertriebsgespräch mit dem Kunden gehabt, whatever. Können Sie sich an dieses Gefühl erinnern? Ja. Und für dieses Gefühl, ist es für dieses Gefühl es wert, es nochmal zu probieren und wieder zu leisten und wieder Energie reinzugeben? Dann lautet die Antwort, die ich höre, häufig auch ja. Und so erreichen wir Menschen mit der Freude am Leisten als etwas Positives, mit einem neuen Leistungsverständnis, das zwischen den Extremen liegt. Und dieses Leistungsverständnis will ich weitergeben an Kinder und Jugendliche. Es war im Übrigen immer mein Leistungsverständnis gewesen. Ich Verantwortung angezogen wie ein Magnet, vielleicht sogar über das hinaus, was mir gut getan hat, aber ich habe es gern gemacht. Ich hatte immer Freude daran, Dinge anzupacken und zu bewegen. Ja, ich war, ich weiß noch, ich habe mit 20 Jahren war ich Vorstand unseres lokalen Sportvereins und wir haben einen Sportplatz und eine Tribüne gebaut. Und das war eine Wahnsinnszeit. Ich habe mit 24 war ich die jüngste Führungskraft in einer deutschen Großbank und habe dort 8 Mitarbeiter geführt. Der Jüngste war 27, der Praktikant. Er war 3 Jahre älter als ich. Der wusste nicht, wie alt ich bin. Ja, aber es war eine absolute Ehre, dort zu führen und eine absolute Ehre, dort sich zu entwickeln. Ich habe mit 30 meinen ersten DAX-Konzern beraten. Also ich möchte es jetzt nicht in so eine biografische Lobhudelei münden lassen, aber ich will nur sagen, Verantwortung und Leistung waren für mich immer meine Lebensthemen aus einer bewussten Identität heraus, indem man weiß, was einem Kern ausmacht und wo auch die eigenen Grenzen sind. Und diese Lebenslehre möchte ich jetzt weitergeben. Ich habe die letzten 5 Jahre maßgeblich die Peak Performer Stiftung aufgebaut mit vielen guten Leuten aus dem Spitzensport und aus dem Top-Management. Und jetzt ist es meine Aufgabe, diese Freude am Leisten in die Schulen zu bringen. Ich möchte dort in den Schulen die Kinder erreichen, damit sie wieder mehr Spaß haben am Lernen und dann auch am Leisten. Und auch die Lehrkräfte, die Pädagogen inspirieren, Leistung wieder als etwas Positives wahrzunehmen, indem ich ihnen die Werkzeuge gebe, wie sie mit Leistungsdruck umgehen, wie sie mehr Fokus erreichen und wie sie den Kids helfen, aus einer inneren Motivation Dinge herauszumachen.
Ja, du sagst es ja gerade mit den Kindern, das ist ja noch recht allgemein, aber später muss man einen beruflichen Weg einschlagen. Der eine hat Glück, der findet gleich auf Anhieb das, was er schon immer machen möchte, wollte. Der andere sagt sich, ich habe gar keine Ahnung, wo mich mein Weg hinführt und muss ja irgendwas erstmal machen. Abitur, Studium oder Ausbildung, Meister, was auch immer. Aber trotzdem sind vielleicht ein paar auf diesem Weg, die sagen, das ist nicht so das Richtige und können sich dafür eben nicht zu begeistern. Also es heißt, aus seiner Sicht sehr früh seinen identitären Weg, sprich den Kompass, zu finden, um letztendlich nicht auf dem Holzweg zu sein?
Ich glaube, es geht darum, den eigenen Kompass immer wieder nachzujustieren, denn der wird nicht in eine Richtung zeigen, das ganze Leben lang. Der wird sich verändern. Trotzdem ist es wichtig, einen zu haben. Wenn wir uns für eine Reise ein Ziel vornehmen, dann erreichen wir dieses Ziel selten auf dem Weg, den wir uns im Vorfeld vorgestellt haben. Und doch machen wir uns auf den Weg. Ich finde es wichtig, dass junge Menschen sich heute die Frage stellen, wofür brenne ich wirklich? Was lässt mich leicht laufen? Wobei vergesse ich die Zeit, weil ich in der Tätigkeit aufgehe? Was gelingt mir fast mühelos? Wenn wir uns mit diesen Fragen dem eigenen inneren Antrieb nähern, dann kann es auch sein, dass wir ihn finden. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann ist auch möglich, sich das nächste Etappenziel vorzustellen und sich zu fragen, in welchem Beruf, mit welchem Thema, in welchem Studienfeld kann ich dieser inneren Leidenschaft nachgehen? Aber dazu müssen wir uns die richtigen Fragen stellen. Ja? Die Antworten fliegen uns nicht zu. Nur der, der die Frage stellt, erhält auch die Antwort. Also am Ende sind wir unseres Glückes Schmieds. Und das Resonanzprinzip gilt immer.
Wir sind ja beide Väter. Ich habe einen 15-jährigen Teenager-Sohn an meiner Seite und der hatte vor einem Jahr seine Leidenschaft entdeckt. Und mittlerweile ist er schon ein Profi, und zwar der ist DJ. Also er legt hier in Berlin auf, wird auch schon gebucht. Und natürlich die DJ-Rex, wie auch immer die Dinger heißen, die wachsen auch immer wieder, werden professioneller. Ich habe irgendwann mal gesagt, na Gott, jemand, der Geige spielt, die wird auch immer teurer. Und der ist wirklich ein Virtuose darin. Der hat, glaube ich, seinen Weg gefunden. Der kann sich aber später auch nochmal ändern, wenn vielleicht der Erfolg sich dann doch nicht so einstellt.
Ich glaube, dass der Begriff von Karriere ausgedient hat, im Sinne von eine Leiter straight empor zu klettern. Ich glaube, wir müssen uns fragen, steht die Leiter an der richtigen Wand? Und diese Frage sollten wir von Zeit zu Zeit uns selbst stellen, aber natürlich auch unseren Kids und den Menschen in unserem Umfeld, unseren Mitarbeitenden, steht deine Leiter eigentlich an der richtigen Wand? Oder bist du einfach dabei, hochzuklettern, weil du schon auf Stufe 3 stehst und du glaubst, wenn du schon mal bis Stufe 3 gekommen bist, macht es auch Sinn, bis Stufe 4 zu gehen. Ja? Also sich immer wieder zu hinterfragen, bin ich da in meiner intrinsischen Motivation? Und ist das mein Weg, den ich da gehe? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und dabei kann es eben hilfreich sein, auch diese intrinsische Motivation in einem Satz so bewusst zu haben, dass ich diese als Messlatte hernehmen kann. Die meisten Menschen haben nur ein dumpfes Gefühl von ihrer intrinsischen Motivation oder brauchen 1000 Wörter, um sie zu beschreiben. Und mit beidem können wir nicht richtig arbeiten. Also am Ende, das kann die Markentechnik besonders gut, ist Verdichtung, ja, Dinge so zu kondensieren, dass das Wesen nicht verloren geht. Und das habe ich im Aufbau von Markenidentitäten über Jahrzehnte gelernt. Und das kann wertvoll sein, sich dieses Antriebs bewusst zu machen und ihn auf den Punkt zu bringen.
Als Co-Autor des Standardwerks Personal Branding, was Menschen zu stark Markt macht, hast du ja maßgeblich dazu beigetragen, dass Personal Branding heute als ernstzunehmende Disziplin der Persönlichkeitsentwicklung verstanden wird. Und zwar nicht als reine Selbstdarstellung, sondern eben als Kompass für authentische Entscheidungen und Wirkung. Das klingt auf jeden Fall mal nach einer klaren Richtlinie, Kompass für authentische Entscheidungen und Wirkung. Was wäre denn das Gegenteil und warum läuft das dann ins Leere und eher weniger zum Erfolg?
Das Gegenteil ist der Grund, weshalb diese Philosophie überhaupt entstanden ist. Dieses Buch, diese Methodik ist eine Rebellion gegen den Status quo, den wir zu Beginn der 2010er Jahre hatten. Ich bin rübergeflogen nach San Francisco, um mich dort zu treffen, im Jahr 2011 war es, glaube ich, mit einem Typen, der hat sich damals auf Facebook, hatte er den Titel des Silicon Valleys Most Trusted Image Mentor. Das ist eine Wahnsinnspositionierung, oder? Also der muss was können, oder? Habe ich mir gedacht.
Logisch, da fliegt man gerne mal rüber.
Ich habe gedacht, Mensch, da kann ich was lernen. Die stärksten Marken unserer Zeit kamen natürlich auch damals schon aus Kalifornien. Und so dachte ich, ich schreibe den einfach mal an und vielleicht habe ich ja Glück. Und er trifft sich mit mir. Und es war so, wir haben uns getroffen am Union Square in San Francisco. Was mich irritiert hatte, wir haben uns in einem Kaufhaus getroffen, im Neiman Marcus. Oben im obersten Stockwerk war so ein Restaurant, der Rotunda, also rund, mit einem Blick offen in die einzelnen Stockwerke des Kaufhauses hinein. So typisch amerikanisch, ne? Irgendwie voyeuristisch, so Mischung aus Las Vegas und ich weiß auch nicht. Und dann frage ich den Joseph, sag mal, wie magst du es? Du bist Silicon Valleys Most Trusted Image Mentor. Jetzt sag mir mal, wie ist dein Prozess? Wie geht das hier? Wie schaffst du es, die Identität von Menschen zu entwickeln und Menschen zu starken Marken zu machen? Und da sagt der Chris, that's pretty easy. It's just a 3-Steps-Process. Und dann habe ich mir wieder gedacht, Mensch, die Amerikaner, ne? Also diese Klarheit, 3-Steps-Process, ne? Wir sind so kompliziert in Europa, genau das brauche ich. Und dann sage ich, Mensch, ja, I'm very interested to hear. What's your 3-Steps-Process? Und Joseph sagt, Chris, again, it's pretty easy. It's clothing, hair and face. Genauso wie du habe ich damals auch geguckt und war irritiert, weil ich habe gesagt, Joseph, what about character? What about identity? What about personality? Wie beziehst du diese Themen mit ein, wenn du Menschen zu Marken entwickelst? Und da sagt er, Chris, schau dich hier um. Die Leute wollen sofort einen Effekt spüren. Wenn wir über Charakter, über Identität sprechen, wir müssten ja sowas wie eine Analyse machen. Wir müssten ja vermutlich sogar eine Befragung machen. Das dauert wahrscheinlich viel zu lange. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die Leute dafür bereit sind, Geld auszugeben. Ich war konsterniert, weil ich wusste, Silicon Valley's Most Trusted Image Mentor ist ein Typ- und Farbberater. Er war total, ich war fuchsteufelswild. Flieg zurück nach Europa und habe mir geguckt, was haben wir denn hier? Was haben wir denn für substanzstarke Literatur in Europa? Und habe nur diese 500 Seiten plus Wälzer gefunden aus der Psychologie, sehr klein geschrieben, und habe mich gefragt, puh, wer will sich damit auseinandersetzen? Ich habe irgendwie gespürt dieser Zeit, wir brauchen eine Mischung aus dieser Einfachheit der Amerikaner, ne? 3-Steps-Process, aber trotzdem definitiv einen substanzstarken, ja, auch typisch deutschen Ansatz, der glaubwürdig ist, an den der Mensch selbst und die anderen glauben können. Und dafür muss es auch irgendwie ehrlich sein, dafür muss es auch mit der Leistung des Menschen authentisch verbunden sein. Also habe ich beides miteinander verheiratet, die Einfachheit der Amerikaner und die Substanz des deutschen Ingenieurstums, und habe angefangen, eine Plattform aufzubauen, in der wir das Fremdbild einholen von unseren Klienten anonym und von den Menschen aus dem Umfeld unserer Klienten ein klares Bild kriegen, was macht diese Person eigentlich aus? Wofür steht sie? Was ist typisch? Wie engagiert sie sich für die Gesellschaft? Wie unterscheidet sie sich von anderen? Und haben angefangen, diese ganzen Insights zu sammeln und dann auf einer einzigen Wand unserem Klienten zur Verfügung zu stellen. 200 Insights über dich als Mensch. Und dachten, ja, wir probieren es mal aus. Und dann haben wir gemerkt, dass die ersten Klienten, wenn sie vor dieser Wand standen, angefangen haben zu weinen. Weil es, und das habe ich völlig unterschätzt, aber es ist natürlich in dem Moment das größte und wichtigste Feedback in deinem Leben. Wann schaffst du es, die 5 wichtigsten Menschen in deinem Leben systematisch zu deiner Persönlichkeit in der Tiefe zu erfragen? Und das sind alles offene Fragen gewesen, also kein Multiple Choice. Und dieses Feedback dann noch in einem Moment zu bekommen. Da haben wir im Leben gar nicht so viele Chancen dafür. Das heißt, ich habe verstanden, das berührt die Menschen und sie glauben dann auch an diese Identität, die wir daraus entwickeln, weil sie ja bestätigt ist, fundamental durch die 5 wichtigsten Menschen, durch den Arbeitskollegen, durch den Chef, durch die Ehefrau, durch den besten Freund, whatever. Und so haben wir es geschafft, einen Three-Steps-Process zu entwickeln. Also was Einfaches, was trotzdem viel Substanz hat. Nur unser Three-Steps-Process heißt seitdem eben nicht Clothing, Hair und Face, sondern er heißt Identität entwickeln. Er heißt Positionierung finden und er heißt Identität umsetzen. Also ein anderes Konzept, aber mit der Leichtigkeit der Amerikaner verbunden.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, da gibt es auch hier und da eine große Erleuchtung, oder? Also eine Erleichterung natürlich auch, aber auch eine Erleuchtung, dass man plötzlich Sachen erkennt durch diese Klarheit, welche Stärken in einem sind, die man jetzt dann ja auch umsetzen möchte. Also nicht nur die Erkenntnis, oh, die habe ich, sondern die Lust verspürt, ich möchte jetzt was tun. Ist das auch so ein Anschubfaktor?
Das ist eine absolute Initialzündung für identitätsorientierten Wandel. Wir haben so viele von uns stecken gerade in der Transformation, also sind gerade dabei, den Job zu wechseln, weil sie müssen oder weil sie wollen. Ja, das eine oder das andere, Lust oder Leid. Oder sind dabei, ihr eigenes Lebenswerk weiterzuentwickeln. Aber irgendwie in Transformation ist ja jeder von uns. Dafür braucht es einen Kompass, den wir konsequent verfolgen. Also was ist am Ende die Währung für Erfolg? Ganz, ganz am Ende in einem einzigen Wort. Für mich ist es Konsequenz. Also Kreativität braucht es am Anfang und zwischendurch auch ganz viele Werte, die wir reingeben. Aber die Konsequenz macht den Unterschied. Und insofern, ja, es ist eine Initialzündung, vor allem auch für Führungskräfte, um klar zu wissen, was ist mein eigener Führungsstil? Mit welchen Grundsätzen führe ich eigentlich in meiner Rolle? Führe ich mich und führe ich auch andere? Und natürlich aber auch für Selbstständige und für Unternehmer auf ihrem Weg zu einer klaren Zukunftspositionierung im Markt. Ja, das ist klar. Aber ich betone immer wieder, heute die Mehrzahl unserer Kunden sind keine Unternehmer, sondern das sind Menschen in Organisationen oder Organisationen selbst, die sagen, wir brauchen hier in unserer Führungsmannschaft Menschen, die Vorbilder sind, mit denen sich unsere Mitarbeitenden identifizieren können. Ja, denn 70% des Engagements eines Mitarbeitenden kommt Studien zufolge wegen der Führungskraft. Also, unsere Mitarbeiter sind deswegen engagiert oder nicht engagiert, weil entweder wir ein gutes Vorbild sind oder auch nicht. Ja? Das heißt, 70% der Leistung hängt davon ab. Das ist unfassbar viel. Und deswegen, fortschrittliche Unternehmen haben das erkannt und geben ihren Führungskräften die Chance, ihr bestes Selbst zu finden, um ein Vorbild zu werden, mit dem man sich identifizieren kann.
Und zu diesen Leuchttürmen kommen wir gleich. Wir haben jetzt hier die Halbzeit. Und zwar für die Rubrik Fallen mir ins Wort, der Podcast Break. Ihr sollt so, lieber Christopher, 5 von mir gestaltete Halbsätze witzig, spritzig, provokant, markant vervollständigen, wenn du möchtest. Bereit dafür? Los geht's, Daumen geht nach oben. Eine Marke ist für mich wie ein guter Espresso, weil?
Weil es am Ende ein Destillat ist, ausgezeichneter Inkredenzien.
Wenn ich einen Menschen nach 5 Minuten einschätzen müsste, würde ich zuerst darauf achten.
Die Körpersprache und vor allem auf den Augenkontakt.
Die größte Lüge im Personal Branding lautet?
Ein LinkedIn-Profil macht dich zur Marke.
Mein innerer Kompass schlägt Alarm, sobald?
Ich mit Menschen zusammen bin, die ich als nicht authentisch wahrnehme.
Und Magdalena Neuner, Matthias Steiner und ich sitzen zusammen an einem Tisch, sprich und du. Und als erstes reden wir über?
Freude am Tun, die Freude am Leisten.
Die Freude am Leisten, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Mit voller Freude heranzugehen und nicht mit diesem Druck. Wie gehst du denn selbst mit Druck um? Also der entsteht ja zweifelsohne mit den täglichen Herausforderungen. Ich will nicht das Wort Probleme sagen, sondern die täglichen Herausforderungen. Wie schaffst du es denn, deine Freude am Tun immer wieder aufs Neue anzuschieben?
Für mich ist Wettbewerb ein wichtiger Energiegeber, um Probleme zu lösen. Ich baue mir gern aus Problemen eine Challenge, Mario. Man kann natürlich sagen, ich bin jetzt hier in der Defensive und es ist alles schlecht. Oder ich sage, wie wär's, wenn wir aus diesem Problem eine Situation machen, die sogar besser ist als vorher? Das wäre doch eine geile Challenge. So versuche ich, dieses Problem in etwas Anspornendes zu verwandeln. Also beispielsweise im März 2020, da hatten wir alle ein paar Problemchen. Vor allem die, auch beruflich, natürlich familiär mit den Kindern, ich rede von der Corona-Zeit, vom ersten Lockdown betroffen waren, aber natürlich auch alle, die beruflich davon abhängig waren, mit Menschen persönlich zusammenzuarbeiten. Ja. Also erstmal war es ja nicht mehr möglich, sich zu treffen. Und ich habe das gespürt, ich glaube, das war ein Montag, im Team-Call mit meinem Team. Und die Stimmung war natürlich betroffen, weil sich auch die Mitarbeitenden gefragt haben, wie geht's denn jetzt weiter? Wie lange wird das denn gehen? Und nimmt das Geschäft irgendwann wieder Fahrt auf? Und dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, wisst ihr was? Stellt euch mal vor, wir wären die Ersten, die unsere Workshops zur Identitätsentwicklung und zur Kulturentwicklung in Organisationen ergebnisgleich digital anbieten können. So gut, wie wenn wir persönlich vor Ort wären. Stellt euch das mal vor. Und wie gesagt, ja, das wäre cool. Dann habe ich gesagt, so. Und jetzt nehmen wir uns bis 31. März Zeit. Das sind 3 Wochen. Und bis zum 31. März machen wir das. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Frage, wie können wir sowas online abbilden? Wie geht das? Anfang April hat dann der erste Kunde angerufen, CEO eines mittelständischen Softwareunternehmens, und hat gefragt, ob wir seine Mitarbeiter coachen und ausbilden würden in der Anwendung von Online-Concept-Boards, die heute für uns natürlich Alltag sind. Aber damals mussten wir das erstmal rausfinden, wie geht das eigentlich? Wir haben dankend abgelehnt, weil wir keine Experten sind für die Ausbildung in Bezug auf Online-Kollaboration, sondern Identitäts- und Kulturexperten sind. Aber es hat mir gezeigt, hey, das hat funktioniert. Und sogar die Kunden haben es mitbekommen. Das Beste ist aber, wir alle im Team von Spalle Identity, wir hatten die Zeit unseres Lebens. Wenn ich meine Leute heute frage, wann hatten wir eigentlich das beste Wir-Gefühl? Wann hatten wir den größten Ansporn und die größte Motivation, zur Arbeit zu gehen, also die Arbeit zu tun, Arbeit nicht als Ort verstanden, sondern als Tätigkeit, dann waren das diese 3 Wochen im März 2020, Mario. Ja, wir hatten ein großes Ziel, was fast unerreichbar schien, aber eben nicht ganz unerreichbar. Und da haben wir das gemacht. Da haben wir aus einem Problem, aus einem 0-1, am Ende ein 2-1 gemacht. Aber nicht, indem wir noch einen Verteidiger eingewechselt haben, oder nur noch gedacht haben, was ist, wenn? Oh Gott, was ist, wenn die noch ein Tor schießen? Ja, ich erinnere, ich glaube, das war das, war das nicht das englische Halbfinale, wo Thomas Tuchel bei der 1-0-Führung gegen Argentinien dann 2 Verteidiger eingewechselt hat und einen, der war 2 Meter groß, aber konnte sich eben kaum bewegen. Alle haben nur noch gedacht, oh Gott, was ist, wenn wir noch ein Tor bekommen? Und das ist etwas, und das habe ich auch mit Olympiasiegern und Weltmeistern in den letzten Jahren viel diskutiert. Um solche Momente zu überwinden, musst du aus dieser Spirale was ist wenn raus und selber attackieren und ein anspruchsvolles Ziel definieren. Und ich glaube, dass das auch in Organisationen, besonders in Organisationen, funktioniert, denn da haben wir ja täglich mit Problemen zu kämpfen. Aber die Frage ist, widmen wir die um in eine anspruchsvolle, anspornende Challenge, die schwierig aber erreichbar ist, oder überlassen wir es den Leuten, sich in ihrer negativen Gedankenspirale zu suhlen? Ja, und ich bin eher bei Version 1.
Sag mal, hast du noch so ein paar Beispiele parat, wer aus deiner Sicht schon eine starke Marke ist, an der man sich vielleicht orientieren könnte?
War und ist nach wie vor Barack Obama ein starkes Beispiel für eine klare und starke Personenmarke. Wir wissen heute, dass vieles, was er positiv auf den Weg gebracht hat, mittlerweile wieder zerrissen wurde durch seinen Nachfolger. Aber er war in jedem Moment authentisch. Er hatte eine klare Botschaft, Change we can believe in. Und er war als Vorbild extrem identifikationsfähig. Ich kann mich noch erinnern, als er hier in Berlin gesprochen hat, ich glaube an der Siegessäule, war es, oder am Brandenburger Tor.
Am Brandenburger Tor, ich müsste sagen, ich saß in der 5. Reihe. Wirklich.
Oh, ja, und das war doch ein Gänsehautmoment. Sowas hat bisher im politischen Umfeld meines Erachtens nur John F. Kennedy geschafft. Und das, wir sehen, dass es da manchmal gar nicht so sehr um die Leistung geht, sondern um die Frage, sind wir in der Lage, Menschen mitzureißen, sodass sie sich mit uns und unserer Idee identifizieren? Und da hat Obama und Kennedy eines gemeinsam. Und das ist so die Quintessenz für Erfolg als Persönlichkeitsmarke, wie ich es nenne. Und die lautet: sei immer du selbst und anders als die anderen. Also, zutiefst echt und authentisch mit sich zu sein, mit all den Ecken und Kanten, in aller Klarheit, schonungslos mit sich selber, aber auch klar nach außen. Aber trotzdem zu wissen, was differenziert mich, was unterscheidet mich im Kern. Und diese Eigenheiten, diese Unterschiede auch selbstbewusst zu betonen und nicht unter den Teppich zu kehren. Und das sehen wir bei Kennedy, das sehen wir bei Obama, das sehen wir aber leider darüber hinaus in der Politik relativ selten, muss man sagen.
Obama ist ja mit Weltmarktführern, genauso wie mit mittelständischen Familienunternehmen. Wenn du in den ersten 2 Stunden in einem Unternehmen bist, woran erkennst du sofort, ob die Kultur gesund ist oder nur auf Hochglanz poliert ist?
Ich erkenne es daran, wie die Menschen miteinander umgehen. Ich erkenne es daran, wie die Mitarbeiter selbst miteinander umgehen. Nicht zwingend daran, wie man mit mir umgeht. Ich bin ja in dem Fall ein Gast, häufig noch empfangen durch den CEO. Das heißt, da verhält man sich schon maximal freundlich. Aber ich gucke genau hin, wie gehen die Menschen dann miteinander um. Und daran kann man die Kultur ablesen. Ich glaube, dass so wie die Menschen intern in einer Organisation miteinander umgehen, dass sie so auch on the long run mit dem Kunden umgehen, mit Partnern umgehen und vielleicht auch mit sich selbst umgehen. Und daran spüren diese Menschen Sinn in dem, was sie tun, oder machen sie Dienst nach Vorschrift? Haben die Menschen eine Ambition oder sind sie mit Durchschnitt zufrieden? Und vor allem, gibt es einen Wertekompass, der in dieser Organisation etabliert ist, als wichtiger Baustein einer Unternehmensidentität? Gibt es einen Wertekompass, der dort gelebt wird und den du am Telefon im Callcenter genauso spürst wie im Vorzimmer des CEOs, wie im Vertrieb oder im Qualitätsmanagement? Kann ich da eine Handschrift spüren, wie die Menschen dort miteinander umgehen und ihre Arbeit tun? Diese Handschrift, das ist die Kultur, das ist die Identität des Unternehmens. Und wenn ich die nicht spüre, dann sage ich da auch was dazu. Und dann ist das meist Anstoß für eine sehr spannende, aber fruchtbare Diskussion.
Angenommen, ich möchte die Leistungskultur in einer Organisation weiterentwickeln. Wie funktioniert denn der Aufbau einer wirklich wirkungsvollen Leistungskultur und worauf kommt es dabei besonders an? Also was muss denn getan werden, um auch diesen Begriff zu leben, Leistung, das zu kultivieren, das ist eine Leistungskultur. Ich finde das übrigens ganz toll, wenn man auch hinter vielen Wörtern Fehlerkultur, Erwartungskultur setzt. Es macht das Ganze runder, größer und vielleicht so ein bisschen erwartungsfreudiger.
Die Frage ist sehr gut. Ich möchte gerne zuerst sagen, wie es nicht geht, weil es der häufigste Fehler ist. Wir haben jetzt inzwischen ein Team von Spal Identity und ich, wir haben in über 200 Kulturen gearbeitet. In einigen haben wir großen Fortschritt erzielt und in anderen nicht. Und die Frage ist mit aller Offenheit, woran liegt's denn, wenn es nicht funktioniert hat? Ich würde gern diesen größten Kardinalfehler teilen, denn es ist etwas, was sich vielleicht unsere Hörer jetzt auch hinter die Ohren schreiben oder mitnotieren und in ihrem Unternehmen vermeiden können. Der größte Fehler ist zu glauben, wir können eine Kultur von oben verordnen. Der größte Fehler ist zu glauben, wir können sie im Managementteam erarbeiten und dann den Leuten auf einer Mitarbeiterveranstaltung wie einem Sommerfest mitteilen, alle jubeln und ab dann haben wir eine Leistungskultur. Der größte Fehler ist zu glauben, eine Kultur entsteht dann, wenn wir unsere Werte auf unserer Website stehen haben. Und wie geht's dann umgekehrt? Wie kann es funktionieren? Es kann funktionieren, indem wir erstmal gemeinsam die Frage klären, was ist für uns im Unternehmen eigentlich Leistung? Was bedeutet für uns eigentlich Leistung? So hat doch jeder Mitarbeitende, jede Führungskraft wahrscheinlich ein eigenes Leistungsverständnis. Oder gibt's da doch verbindende Elemente? Dieses gemeinsame Verständnis herauszuarbeiten und auf den Punkt zu bringen, das ist der erste Job im Aufbau einer Leistungskultur. Denn ab dann kann ich Leistung auch messen. Ab dann kann ich das Verhalten der Mitarbeitenden und der Führungskräfte matchen mit den gemeinsamen Leistungsgrundsätzen. Ab dann wird das Thema hart. Ab dann fängt es an, Wirkung zu zeigen. Nur wenn ich nicht in der Lage bin, erstmal auf den Punkt zu bringen, was ist denn für uns eigentlich Leistung? Und was ist es nicht, ja? Dann ist es auch verdammt schwer, über Leistung zu sprechen, hat jeder ein anderes Bild. Also das ist mal der allererste Schritt. Und der zweite ist dann, und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, dann mit den Führungskräften zu erarbeiten, was ist Leistung denn für dich und wie kannst du unser gemeinsames Leistungsverständnis in deinem Job umsetzen und nutzen. Aber wir trauen uns erstmal zu fragen, was ist Leistung für dich, Mario? Und ich will auch wissen, was treibt dich eigentlich an? Wir haben in den vergangenen 50 Jahren Kulturaufbau häufig top-down gemacht, gemeinsame Standards gesetzt und gesagt, friss oder stirb. Aber häufig haben wir da Leute, die haben eine eigene Idee und wir wissen von den besten Leistungskulturen unserer Zeit. Ich war im letzten Herbst in Boston an der Harvard University gewesen, zusammen mit den Führungskräften von Apple, von Google, von Boeing. Was dort Common Sense ist, dass wir den Sinn für unsere Führungskräfte in den Mittelpunkt stellen müssen. Das bedeutet, dort wird praktiziert, die innere Motivation der Führungskräfte erstmal zu entschlüsseln und zu entdecken und die zu nutzen. Es wird nicht mehr übergangen als wertloses Beiwerk, sondern es geht darum, diese Identität der Führungskraft und die innere Motivation zu erschließen. Wenn die Führungskräfte wissen, was treibt mich an, was ist mein inneres Feuer, dann können sie das auch verbinden mit unseren gemeinsamen Standards für Leistung. Aber wenn wir diese Frage nicht stellen, aus Angst davor, was könnte denn da rauskommen, oder aus Mangel an Bewusstsein, dass das einen Wert hat, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich unsere Führungskräfte nicht mit dem großen Ganzen identifizieren. Denn am Ende müssen wir es zu ihrem machen. Und sie machen es nur zu ihrem. Identifikation entsteht nur über den Abgleich einer inneren Motivation. Und das ist jetzt der Game Changer. Also Leistung erstmal klar zu definieren, was heißt das für uns, und zwar für das ganze Unternehmen, mit Menschen aus dem ganzen Unternehmen. Und zweitens, die innere Motivation der Führungskräfte zu nutzen. Denn wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir die Führungskräfte als Persönlichkeiten mit einer klaren Identität dort befähigt haben, dann können sich auch unsere Mitarbeiter identifizieren und 70% des Engagements aller Mitarbeitenden hängt von der direkten Führungskraft ab. Also der Hebel der Führung ist enorm.
Du hast ja ein Buch geschrieben, das eine Anleitung darstellt, wie Menschen ihre Identität auf den Punkt bringen und gezielt einsetzen. Also da sind wahrscheinlich die vielen, vielen Punkte, die wir schon besprochen haben, drin, aber doch mal kompakt zusammengefasst. Das Handelsblatt, das hat es als einen neuen Standard in der Markenbildung von Personen bezeichnet. Was ist denn daran so neu und wie können Führungskräfte im Alltag davon profitieren? Was ist das ganz Neue an deinem Buch?
Das Neue an der Art und Weise, wie wir Identitätsentwicklung betreiben, und das ist auch nach wie vor, glaube ich, korrekt, ist, dass wir zum ersten Mal ein substanzielles, systematisches Fremdbild zum Aufbau der eigenen Identität zu Rate ziehen. Und kein Wünsch dir was auf Basis von einem leeren Flipchart im Sinne von, wie wirkst du auf mich? Und wenn du ein Tier wärst, ich möchte nicht ins Lächerliche ziehen, aber also das sind alles Projektionen oder oberflächliche Darbietungen, aber das hat nichts mit Identität zu tun. Dieses Konstrukt, was auf Oberfläche basiert und mit einem leeren Flipchart-Papier startet, das kann ja nur maximal eine Halbwertszeit von 6 Monaten haben, weil in 6 Monaten fühle ich mich vielleicht anders, identifiziere mich mit einem anderen Tier. Die Frage ist nicht, welches Tier willst du sein, sondern was ist dein inneres Wesen? Und da haben wir mit unserer ID-Analyse, wie wir das nennen, also einer substanziellen Identitätsanalyse, Selbst- und Fremdbild, haben wir einen neuen Standard gesetzt, zugegebenermaßen. Und wir haben es auch geschafft, dass Identität und Personenmarke etwas ist heute, was nicht mehr nur zur eigenen Vermarktung angesehen wird, sondern was ein grundsätzlicher Kompass ist für alle Lebensbereiche. Also wie verhalte ich mich jetzt im Job? Welche Entscheidungen treffe ich da? Wie gehe ich um mit meinem Netzwerk? Was heißt es für mich privat? Was heißt es für mich persönlich und meine Leidenschaften? Also wir haben es etabliert als ein Konzept, das ganzheitlich wirkt, eben für alle Lebensbereiche in der Umsetzung und ein Kompass geworden ist für ein gutes Leben.
Und meinst du, es ist so eine Fibel, die man so ständig bei sich tragen sollte? Schließlich verändert man sich ja immer wieder in Zyklen, ich sag mal 7, 14, 21, 28 und so weiter. Also das heißt, immer wieder mal nachschlagen oder einmal durchlesen reicht und ich weiß Bescheid fürs Leben?
Ich habe meinen Personal Trainer, das ist jetzt eine private Note. Ich habe vor 6 Jahren habe ich gesagt, stopp mit den Beschwerden über Rückenschmerzen. Ich gehe das jetzt konsequent an. Und das heißt bei mir, ich nehme mir einen Experten. Also du kannst ja selbst nicht der Experte sein, du brauchst jemand Externes, ja, das geht uns allen so. Da habe ich gesagt, Mensch, komm, das investiere ich jetzt, das mache ich. Und ich trainiere dort 1 bis 2 Mal die Woche mit einem absoluten Experten und habe seitdem keine Rückenschmerzen mehr. Ich habe am letzten Mittwoch mit ihm gesprochen über ein Buch, was mich sehr interessiert und habe gesagt, hey, hast du das schon gelesen? Das Schöne an ihm ist, ich kann mit ihm auch über viele inspirativen Dinge sprechen und nicht nur über körperliches Training. Und da sagt er, ich habe es nicht einmal gelesen, ich habe es 3-mal gelesen. Da habe ich gesagt, Daniel, wieso hast du es 3-mal gelesen? Und da sagt er, weil wir Dinge richtig verinnerlichen, wenn wir sie mehrfach machen. Und da habe ich gesagt, ja stimmt, das wusste ich doch eigentlich. Natürlich, so trainieren Top-Athleten für einen Olympiasieg. So bereiten sich Top-Manager auf die nächste Führungsposition vor. So entwickeln sich Persönlichkeiten intrinsisch weiter über Wiederholung. Und dann ist mir eingefallen, ja klar, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Wie oft habe ich das schon von den Besten gehört? Als ich bin ein leidenschaftlicher Sportler und habe es einmal in meinem Leben geschafft, eine Weltmeisterschaft zu spielen in einer absoluten Nischensportart. Also hätte ich nie geschafft in einer Mainstream-Sportart, will ich auch sagen. Aber im Speed-Badminton dieser Zeit habe ich es geschafft. Ja, es wird nur sehr wenig weltweit gespielt, relativ betrachtet, viel weniger als Tennis oder Badminton. Und hatte dort im ersten Vorrundenspiel den aktuellen Weltmeister gegen mich. Ein Geschenk. Absolutes Losglück in meiner Welt, ja, umzulernen. Und ich habe nach dem Spiel gefragt, Patrick, wie wird man Weltmeister im Speed-Badminton? Und dann sagt er, 1000 mal 1000 Schläge. 1000 mal 1000 Schläge.
Machen, 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 tun, tun, tun und nicht zögern, sondern einfach mal umsetzen und dann sich auch mit den Richtigen umgeben. Am besten mit dir, lieber Christopher. Vielleicht noch eine Sache, wenn morgen ein Geschäftsführer zu dir kommt und sagt, mein Unternehmen wächst, aber irgendwie fehlt uns der Kompass. Mit welcher einzigen Frage würdest du in das Gespräch einsteigen? Mit welcher ersten Frage würdest du gehen?
Ich würde die Frage stellen, die ich immer stelle, die gleichzeitig aber auch die schwerste ist in diesem Moment. Wofür steht ihr als Gemeinschaft, als Unternehmen unverwechselbar in einem einzigen Satz?
Christopher, vielen Dank für dieses spannende, wirklich tiefgehende Gespräch. Beim nächsten Mal reden wir auch darüber, dass du ja eigentlich leidenschaftlicher Tenor bist und dann werden wir natürlich auch noch mal hier was von dir hören. Wir wollten uns ja gerade mal auf deine Expertise und zwar in der Identitätsfindung und mit dem Kompass da spezialisieren, beim nächsten Mal dann mehr. Vielen, vielen Dank. Also was mich so besonders beeindruckt hat, ist dein Ansatz. Es geht nicht um oberflächliches Personal Branding oder Marketing Glossy, sondern um Substanz, Haltung und die Freude am echten Leisten, genau das macht Menschen und Marken eben unverwechselbar. Vielen, vielen Dank, lieber Christopher. Danke für deine Einblicke und für deine inspirierende Arbeit.
Herzlichen Dank, Mario, und frohes Schaffen.
Ja, und für alle, die noch mehr von dir erfahren möchten, die stecken ihre Nase mal ins Buch von Christopher Spalt, Personal Branding, was Menschen zu starken Marken macht. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit Menschen, die ihren Kompass justieren wollen, hin zur erfolgreichen persönlichen oder unternehmerischen Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Premium Leaders Podcast. Euer Mario Schmidt, der Menschengewinner.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.